Wenn Sie mich noch aushalten, dann gibt's nachher ein sehr leckeres Buffet. Es ist im Übrigen praktisch unmöglich, in so kurzer Zeit wirklich alles zu besprechen. Wir haben nämlich heuer im Frühjahr auch von der österreichischen Hypertoniegesellschaft die Leitlinien überarbeitet. Das ist im Journal für Hypertonie publiziert. Ich werde ganz kurz auf einige Punkte eingehen, aber dann im Wesentlichen doch auf die neuen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft. Unsere Leitlinien haben den Charme, nur 5 Seiten lang zu sein und sehr konzis die wesentlichen Dinge zu beschreiben. Diese Leitlinien sind 85 Seiten lang, haben über 800 Literaturstellen und haben den Charme, dass Sie alles, was Sie wissen wollen, dort nachlesen können im Detail. Aber so richtig zum Studium eignen Sie sich nicht. Hier gibt's nicht wirklich Neues bei der Einteilung der Blutdruckwerte, vielleicht, dass man eben jetzt verzichtet auf die Graduierung mild, leicht, schwer, sondern es einfach in Grad 1, 2, 3, um das nicht zu präjudizieren. Und die isolierte systolische Hypertonie könnte man auch nach diesem Schema 1, 2, 3 einteilen. Nun gibt's ja außer der Messung in der Ordination mit diesen Grenzwerten die 24-Stunden-Blutdruckmessung, die ist ein bisschen liberaler geworden mit Tagesmittelwerten 125 bis 130 systolisch, ich lasse jetzt immer diastolisch weg, oder Tageswerte 130 bis 135, das stimmt mit den Selbstmessungen des Patienten überein, ist klar, weil der misst auch untertags und da misst eben ähnliche Werte. In der Nacht ist der Grenzwert 120, systolisch unabhängig vom Alter. Und nun unsere Regeln, an denen wir festhalten, weil es doch vernünftiger ist, weil sie dazu zwingen, viele Messungen durchzuführen, also 7 oder mehr von 30 Messwerten sollen unter, das ist wirklich schwierig, 135 sein. Wie kriege ich den runter? So jetzt. Unter 135, 85 liegen, da kommt man natürlich auf sehr ideale Werte, wenn man das angeht. Nun, wir haben 3 Punkte, die wir in der Abklärung zu evaluieren haben, die normalen Risikofaktoren, über die ich nicht rede, dann Zielorganschäden, das sind subklinische Schäden wie linksventrikuläre Hypertrophie, Mikroalbuminurie, leicht eingeschränkte Nierenfunktion, Zeichen der Atherosklerose in der Sonographie, wir haben gerade Karotis gehört, und dann die bekannten Folge- und Begleiterkrankungen, über die ich auch nicht sprechen möchte. Jetzt, die neuen Leitlinien legen in diesem Schema sehr wesentlich fest, dass es nicht nur auf den Blutdruck ankommt, vor allem wie intensiv wir behandeln, sondern auch von den zusätzlichen Risikofaktoren, also no other risk factors, das hat ja ohne dies praktisch niemand und da hat man also, wenn man bis 139 systolisch Blutdruck hat, halt ein Durchschnittsrisiko und Kontrolle angesagt, aber nicht mehr. 1 bis 2 Risikofaktoren, da gibt es schon ein zusätzliches Risiko, aber dann 3 oder mehr Risikofaktoren oder metabolisches Syndrom, das ist neu in den Leitlinien, oder Organschäden nachgewiesen oder Diabetes, da sehen Sie, kommen Patienten schon mit eigentlich noch normalen Blutdruckwerten von 130, 139 in eine Hochrisikogruppe und gehören nach heutiger Ansicht medikamentös behandelt. Und wenn erst einmal eine kardiovaskuläre Erkrankung geschehen ist oder eine Nierenerkrankung vorliegt, besteht immer ein Hochrisiko, egal wie niedrig der Blutdruck ist. Und hier ist ja sozusagen immer die Therapie angesagt. Nun, das ist untere ist wichtig, die Entscheidungen über die Behandlung sollen eben auch von diesen zusätzlichen Risikofaktoren abhängig gemacht werden und auch die Zielwerte richten sich danach. Wenn wir zum Beispiel hier eine rezente Studie aus einer amerikanischen Hochdruckambulanz hernehmen, sieht man, dass doch die Mehrzahl der Hypertoniker zusätzliche Risikofaktoren haben, die eben mitbehandelt gehören und die man nicht außer Acht lassen darf. Es geht also um das totale kardiovaskuläre Risiko. Wir empfehlen in diesen Hypertonielinien, Leitlinien sogar gelegentlich Statine und Aspirin, weil es eben darum geht, nicht jetzt einen Risikofaktor zu behandeln, sondern das Gesamtrisiko. Nun, ein Problem haben wir mit den jüngeren Patienten, die ja zwar ein hohes relatives Risiko, aber ein geringes absolutes Risiko hat und da besteht doch die Meinung, sich eher jetzt nicht an das absolute niedrige Risiko zu halten, sondern an das relative Risiko, weil irgendwann werden die auch älter und wenn wir nicht frühzeitig behandeln, dann wird es sehr schwierig, wie ich dann auch noch zeigen werde. So, was ist neu bei den subklinischen Organerkrankungen? Eine Messmethode der Aortensteifigkeit, die Pulswellengeschwindigkeit mit über 12 Meter pro Sekunde als Grenzwert, das ist also früher nicht drin gewesen. Dann haben wir eben auch neu den Dopplerindex mit unter 0,9 drinnen. Und neu ist auch, dass wir die, das Glomerulumfiltrat nicht nur am Kreatinin uns denken, sondern wirklich nach den Formeln bestimmen, weil man gesehen hat, unter 60, und das hat ein alter Mensch bald auch mit einem normalen Serumkreatinin, besteht ein erhöhtes Risiko, mehr Folgeerkrankungen. Neu ist auch jetzt der leicht erhöhte Zuckerspiegel, von dem wir ja wissen, dass er mit einer Insulinresistenz einhergeht, der abnorme Glukosetoleranztest, das andere ist alt und bedarf keiner Erklärung. Neu, bei den ganz hohen Risiken, ist das metabolische Syndrom, den Diabetes haben wir schon lange drinnen gehabt, natürlich auch der besonders hohe Blutdruck, das ist auch klar, und die erhöhte arterielle Steifigkeit, die ich schon erwähnt habe. Grenzwerte der medikamentösen Blutdrucksenkung prinzipiell in allen Fällen altersunabhängig bei Werten über 140/90 und Senkung eben unter diesen Wert, außer es bestehen drei oder mehr Risikofaktoren, Diabetes, Zeichen von Zielorganschäden oder eben schon erfolgte Erkrankungen, dann ist es 130/85, wo wir beginnen zu behandeln und das ist dann auch letzten Endes der Zielwert. Sehr wichtig habe ich hier eingerandelt, um leichter diese Zielwerte zu erreichen. Wir wissen ja, wir erreichen sie sehr selten, wir haben das halt schon gesehen, selbst in den Studien geht das nicht. Muss man halt wirklich frühzeitig beginnen, weil wenn man später beginnt, sind die Schäden vor allem an den Gefäßen da und man kann es eigentlich nicht mehr senken. Das ist sehr schön an einer Studie nachgewiesen worden, wo man aus dem Gluteus kleine Arteriolen untersucht hat und eine gestörte Relation zwischen Wanddicke und Lumen schon in ganz frühen Stadien der essentiellen Hypertonie und bei normotensiven Typ-2-Diabetikern findet. Und da kann man wohl eine Rückbildung erreichen, aber keine Normalisierung, selbst in diesen frühen Stadien. Also ganz schlecht ist das mit Beta-Blockern gegangen, aber auch mit dem Angiotensin-Rezeptor-Blocker ist es zwar zu einer Verbesserung gekommen, aber wenn man das vergleicht gegen die gesunden Kontrollen, immer noch erhöht und das trotz einjähriger Behandlung mit sehr guten Blutdruckwerten. Also die spielen wirklich alle Stückeln. Die Wahl des Antihypertensivums. Da ist man jetzt sehr, sehr liberal geworden. Ich glaube, im Sinne der Zeit werden wir das da ein bisschen überspringen, weil das Wesentliche ist eigentlich, es steht drin, es ist wurscht, womit man anfängt, in den allermeisten Fällen. Man muss allerdings gewisse Kontraindikationen beachten, das ist auch klar. Und es gibt gewisse spezielle Indikationen, die haben wir heute schon angedeutet gesehen, die sehen Sie dann auch gleich noch einmal bei mir. Dann sehr wichtig, anhaltende Beobachtung sollte natürlich für die Nebenwirkungen gegeben werden, weil die Leute aufhören, wenn sie welche haben. Kein Mensch schluckt Medikamente, die einen Bauchweh verursachen oder sonst irgendwas Spezielles. Und noch wichtiger, Blutdrucksenkung sollte 24 Stunden anhalten. Wir haben heute schon über die Wichtigkeit der 24-Stunden-Blutdruckmessung gesprochen und nur damit können wir das feststellen, ob das auch wirklich funktioniert. Allenfalls kann der Patient durch Selbstmessung in der Früh vor Einnahme der nächsten Medikation das auch annähernd feststellen und daraus ergibt sich auch ganz logisch, dass wir eigentlich nur mehr Medikamente empfehlen, von denen wir wissen, dass sie eine 24-stündige Blutdrucksenkung erzielen und dass wir sie einmal am Tag geben können. Und jetzt kommen wir also zu den speziell empfohlenen Medikamenten und das Wesentliche, was da drinnen steht, ist, dass jetzt praktisch überall oder fast überall auch die Angiotensin-Rezeptorblocker dabei stehen, bei der Linkshypertrophie, ACE-Hämmer, Calcium-Antagonisten, werde darauf noch kurz eingehen, Sartane, bei der asymptomatischen Atherosklerose, ACE-Hämmer, Calcium-Antagonisten, Mikroalbuminurie, natürlich die Hemmung des Angiotensin-Renin-Systems, das gleiche gilt für die renale Dysfunktion. Schlaganfall, vergangener Schlaganfall, eine, also jede Blutdrucksenkung sozusagen egal, Hauptsache wir senken den Blutdruck. Das ist, muss ich sagen, schon eine harte Aussage, aber man war eben sehr skeptisch, was die einzelnen Studien und ihre Behauptungen betreffen. Früherer Herzinfarkt, ganz klar, da muss der Beta-Blocker her mit ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptor-Blocker, auch wenn irgendwie halbwegs indiziert. Angina pectoris, Calcium-Antagonisten, ist klar, weil die antianginös wirken und Beta-Blocker auch. Herzinsuffizienz, nichts Neues. Vorhofflimmern. Da gibt es doch was Neues, weil man eben gesehen hat, dass man doch bei einem Teil der Fälle durch Verordnung von Angiotensin-Rezeptorblockern oder ACE-Hämmern neue Anfälle vermeiden kann. So, jetzt ist der Zeiger ganz weg. Permanentes Vorhofflimmern, da geht es dann ja um die Rhythmuskontrolle, da sind Beta-Blocker und nicht die Hydroperidin-Calcium-Antagonisten vom Vorteil. Kann ich irgendwas machen, um das wieder in Schwung zu bringen? Ich drücke, ich wachle. Gut. Periphere AVK, ganz unten haben wir schon gehört, interessanterweise Calcium-Antagonisten als sozusagen erste Wahl. Wo die Evidenz ist, weiß ich nicht recht, aber vielleicht weiß es der Kollege Gschwanter. Dann besondere Konditionen, die isolierte systolische Hypertonie des alten Diuretiker Calcium-Antagonisten, metabolisches Syndrom, da sind eben auch jetzt die Satane und die Calcium-Antagonisten dabei, Diabetes, klar, ACE-Hämmer, ARB. Schwangerschaft. Eigentlich ist es sehr schwierig, weil es gibt keine Medikamente, die für die Schwangerschaft erlaubt sind, aber es gibt doch kleinere Studien, die zeigen, dass man Calcium-Antagonisten, Alpha-Methyl, Dopa und Beta-Blocker, wenn es notwendig ist, verwenden kann. Es ist eine sehr gute Beschreibung, wie das mit der Schwangerschaft zu handhaben ist. Nun, wie wollen wir vorgehen? Man kann also zwischen Mono- und Kombinationstherapie wählen. Beim milder, also eher weniger hoher Blutdruck, wird eher mit einer Einzelmedikation empfohlen zu beginnen. Zunächst in kleinerer und dann steigender Dosis. Wenn das Blutdruckziel nicht erreicht wird, dann muss man halt steigern, switchen, kombinieren. Bei von vornherein stark erhöhtem Blutdruck oder sehr hohem Risiko wird eigentlich gesagt, von Anfang an Kombinationstherapie, tun wir da gar nicht rum mit einem Einzelmedikament, das funktioniert sowieso nie. Und dann halt auch Steigerung der Dosis, Zweitmedikation, Drittmedikation, Viertmedikation dazu tun. Sehr interessant ist dieses Sechseck. Also die Europäische Hypertoniegesellschaft hat sich nicht entschließen können, so wie die Engländer und so wie auch wir in Österreich, die Beta-Blocker aus der ersten Linie der unkomplizierten Hypertonie herauszunehmen. Aber wenn Sie schauen, die sind da total isoliert. Ah, jetzt geht's wieder wunderbar. Man kann sie nach den neuen Vorstellungen eigentlich nur mehr mit den Calcium-Antagonisten kombinieren. Interessanterweise gibt ja wenig Evidenz dazu. Und das hier, was wir eigentlich so häufig haben, wo wir wahnsinnig viele Medikamente haben, die Kombination mit Thiaziden, ist verpönt seit einer Woche. Ja, das hat seinen Grund deswegen, wegen auch dieser heuer erschienen, im Lancet erschienenen Studie, die zeigt, dass Diabetes unter Beta-Blocker, jetzt mag es wieder, und unter Diuretiker häufiger auftritt als unter Placebo. Und nachdem die meisten Patienten inzwischen dick sind, ist es ein Thema geworden. Ganz interessant ist auch diese neue Bewertung der Calcium-Antagonisten, die plötzlich im Zentrum des Geschehens stehen und dass man mit allem kombinieren kann, mit ACE-Hämmern, Beta-Blockern, auch Thiaziden, das war ja früher immer so eine Geschichte, das funktioniert nicht, aber es ist jetzt sozusagen empfohlene Kombination und selbstverständlich mit Sartanen. Und alles andere, was da strichliert ist, wird sozusagen nicht empfohlen. Man fragt sich, warum eigentlich die Alpha-Blocker überhaupt noch dastehen, wenn sie eh nicht zur Kombination empfohlen werden. Aber halt auch 40 gescheite Leute haben da manchmal ihre Blackouts und ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, unsere österreichischen Empfehlungen sind da handfester. Wir haben also auch hier wieder das Rot ausgezogen, eine guten Kombination an ACE-Hämmer oder ARB mit Diuretikum oder Calcium-Antagonist. Wenn das in der Dreierkombination nicht funktioniert, Ergänzungsmedikament, eines von diesen dreien, eigentlich ist es egal. Sie lassen sich auch in der angezeigten Reihenfolge gut kombinieren und wenn das immer noch nicht genügt, dann müssen wir zu den Reserve-Antihypertensiva greifen. Das sind halt jene, die doch mehr Nebenwirkungen haben und die wir daher nicht gar so gerne schon am Anfang einsetzen. So, renale Dysfunktion, wir haben es, glaube ich, schon gesagt, Zielwert unter 130, 80, wenn eine beträchtliche Proteinurie da ist, auch noch tiefer, wobei hier keine definierten Zahlen angegeben werden, vielleicht auch aus dem Grund, weil es so selten möglich ist, sie zu erreichen. Und hier das ist auch was sehr Wichtiges. Also es geht letzten Endes darum, alles zu kombinieren, damit man das Ziel erreicht. Und man soll also da jetzt nicht hängen bleiben bei den Sartanern oder Angiotensin-Konversionshemmern. Und wie wichtig diese eingeschränkte Glomerulumfiltration ist, sieht man hier an diesem Diagramm, wo man halt sieht, dass wenn es unter 60 geht, dass dann die Prognose, vor allem wenn Patienten schon vorher etwas gehabt haben, ganz schlecht wird. Und das ist der Grund, warum das auch schon im Vorfeld genau angeschaut werden soll. Dann weiters, weil eben diese Patienten so häufig Atherosklerose krank sind, so häufig herzkrank sind, KHK haben, wird von vornherein empfohlen, eine integrierte Behandlung mit auch Statinen und Antiblättchen in fast allen Fällen, weil eben das Risiko dieser Patientin so hoch ist. Zerebrovaskuläre Erkrankung, wir haben es schon gehört, Ziel unter 130, 80. Hier sehr interessant. Eigentlich auch hier die Stellungnahme. Wir haben zwar die meisten Studien mit ACE-Hämmern und Angiotensin-Rezeptorblocker, aber auch hier letzten Endes, egal was, Hauptsache der Blutdruck wird erreicht. Ja, da ist das auch vorgehoben. Sehr wichtig auch vielleicht hier, selbst bei Personen mit Grenzwert Hypertonie, also mit gerade noch normalem Blutdruck, soll man durchaus auch an eine medikamentöse Senkung denken. Gut. Koronare Herzkrankheit, auch hier natürlich eher unter 130 zu 80. Hier ist klar, Beta-Blocker, ACE-Hämmer im Vordergrund. Da gibt es sicher spezifische Effekte in dieser Erkrankungsgruppe. Denken Sie an den plötzlichen Herztod, der medikamentös eigentlich nur durch die Beta-Blocker positiv beeinflusst wird. Und hier dann auch letzten Endes Kombinationen, einschließlich Calcium-Antagonisten, wobei wir ja vorher schon gesagt haben, es kommen eigentlich nur die langwirksamen in Frage, wenn das für den Blutdruck notwendig ist. Die diastolische Dysfunktion außerordentlich häufig, Frühmanifestation der hypertensiven Herzerkrankung, muss man einen guten Doppler-Echokardiographeur haben. Und hier auch die sehr trockene Stellungnahme. Wir haben eigentlich bisher keine Evidenz, dass eine spezielle Medikamentenklasse da einen besonderen Vorzug hätte. Also Blutdrucksenkung wichtig, womit nicht so wichtig. Ich bin nicht ganz einverstanden, weil man eigentlich immer sein Auge davor verschließt, vor sehr vielen Untersuchungen, die zeigen, dass ja Linkshypertrophie nicht nur Muskelhypertrophie, sondern Zunahme des Kollagens, Zunahme des Bindegewebes, das wären also zum Beispiel noch nicht herzinsuffiziente Hypertoniker, die viel mehr diese blauen Fasern haben, das ist eben das Kollagen versus Normalpersonen. Und erst recht, wenn sich dann eine Herzinsuffizienz einstellt, dann wird das ganz dicht. Und wir wissen, dass diese Kollagenose zum Beispiel durch ACE-Hämmer recht gut rückgebildet werden kann. Bisher ist eine Normalisierung nicht gezeigt worden, aber zum Beispiel durch Beta-Blocker, aber auch durch Calcium-Antagonisten nicht so gut gesenkt werden kann. Das ist eine sehr nette Studie von Briller, der ja da sich immer schon sehr hervorgetan hat. Herzmuskelbiopsien von Patienten, die hypertonisch waren und einen ACE-Hämmer genommen haben. Die haben die gleiche Muskelfaserdicke wie die Personen, die andere Antihypertensiva genommen haben, und beide haben dickere Herzmuskelfasern als normale Kontrollpersonen. Aber wenn es um das Kollagen geht, dann haben die unter ACE-Hämmerbehandlung wesentlich weniger Kollagen in ihren Herzmuskelschnitten als die, die mit anderen Medikamenten behandelt worden sind. Allerdings auch die erreichen nicht die Kontrollen. Metabolisches Syndrom. Hochrisikokollektiv, kardiovaskuläre Risiko sehr hoch und die was auch wichtig ist, sie haben sehr früh Linkshypertrophie und erhöhte arterielle Steifigkeit, genauso wie die Diabetiker, sie unterscheiden sicherlich kaum von ihnen. Und je mehr der Komponenten eines metabolischen Syndroms vorliegen, umso höher ist das Risiko. Sie sehen, wenn alle fünf vorliegen, haben Sie ein fünffach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Das ist einfach Hochrisiko. Lifestyle Measures sind natürlich ein frommer Wunsch. Gerade diese Leute schaffen das ja nicht. Und hier soll man Medikamente vermeiden, die einen Diabetes dann zum Ausbruch bringen können. Noch einmal dieses Diagramm, das sich jetzt an den Placebo-Werten orientiert, wo man eben sieht, dass man vor allem mit dem Angiotensin-Rezeptor-Blockern, aber vielleicht auch mit den ACE-Hämmern, den Diabetes verhindern kann. Calcium-Antagonisten verhalten sich völlig neutral und das ist eher provokativ. Interessant auch, ganz rezente Studie, metabolisches Syndrom ist offenbar mehr salzsensitiv wie andere Hypertonieformen. Man hat also da nicht Patienten ohne metabolisches Syndrom und mit metabolischem Syndrom einer Salzbelastung und dann einer Entsalzungskur unterzogen und da kommt es zu wesentlich stärkeren systolischen Blutdrucksenkern und auch das hängt jetzt wieder ab von der Zahl der Faktoren des metabolischen Syndroms. Je mehr Sie haben, Sie sehen, in den Maximalfällen geht der Blutdruck, was ja sonst mit einer natriumarmen Kost praktisch nie funktioniert, um mehr als 10 mm Hg zurück. Männer und Frauen verhalten sich ganz ähnlich. Ja, Hypertonie, ich glaube, das werde ich lieber überspringen, sonst kündigen Sie mir die Freundschaft. Also doch eher frühe Behandlung, vor allem bei der Gestationshypertonie. Über 170 systolisches Notfall und gehört hospitalisiert. Und wie gesagt, die Medikation, habe ich schon gesagt, ist nicht so eingeschränkt, wie wir immer tun. Jetzt, da gibt es auch ein paar neue Sachen. Ursachen einer resistenten Hypertonie, also Sie haben einen Patienten adäquat therapiert mit mindestens drei Medikamenten, eines davon ein Diuretikum und Sie schaffen es nicht in den Zielbereich zu kriegen. Natürlich das häufigste ist, der Patient haut die Tabletten ins Häusl und nimmt sie nicht. Dann natürlich die nicht funktionierenden Lebensstilmodifikationen. Dazu gehört in dem Fall auch das schwere Alkoholtrinken, das Binge-Trinken, also das, wenn Sie so wollen, die milde Form des Koma-Trinkens, die weitere Einnahme von Medikamenten, die den Blutdruck erhöhen. Also bei den Jugendlichen mag das ja mal auch, oder auch nicht mehr ganz Jugendlichen, Kokain sein, Glukokortikoide, nichtsteroidale Antirheumatika etc. etc. Was neu ist und was es in den letzten Jahren sehr viel beforscht wird, ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, das also jetzt ein ganz wichtiger Player geworden ist und dass man vor allem bei dicken Leuten immer in Betracht ziehen muss, wenn sie einen schwer einstellbaren Hypertonus haben. Da gibt es Zahlen, dass bis zu 90% von ihnen so ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom haben. Dann natürlich, dass man eine sekundäre Ursache übersehen hat und Volumenüberlastung. Wenn ein Patient gut volumenüberlastet ist, dann hat man einfach Schwierigkeiten. Das Gefäßsystem, das steif ist, ist so mit viel Flüssigkeit gefüllt, dass der Blutdruck nicht runtergeht. Da muss man eben mehr Diuretika geben. Passieren tut es hauptsächlich bei schon beginnender Niereninsuffizienz oder wenn die Leute wahnsinnig viel Salz zu sich nehmen, weil das ja bekanntlich das Wasser bindet. Und der Hyperaldosteronismus ist nicht so selten, wie man glaubt. Und dann gibt es natürlich noch die Fälschlichen, die gar nicht wirklich eine resistente Hypertonie haben. Das ist also der sich bei ihnen immer so aufregt, dass er 180 oder 200 Blutdruck hat. Dann bei den dicken Leuten, dass man keinen dicken keine breite Manschette nimmt und die Pseudohypertension, jene Situation alter Menschen, die so harte Gefäße haben, dass sie nicht mehr komprimieren können mit dem Blutdruckmesser. Wie wichtig die Erreichung der Zielwerte ist, und da ist anscheinend 140 wirklich eine magische Zahl bei den Patienten, die nicht eben noch höhere Risiken haben. Auch eine ganz rezente oder relativ rezente Studie, wo man das sehr schön sieht, aber ich könnte Ihnen viele andere Beispiele nennen. Der Unterschied zwischen 138-82 in der einen Gruppe versus 142-84. Heiße 4 mm Hg systolisch Unterschied. Und Sie sehen praktisch alle Endpunkte, Schlaganfall, -27%. Alle kardiovaskulären Ereignisse, -27%. Was wollen wir noch? Kardiovaskulärer Tod, -31%. Ja, warum der Cancer da auch ist, das würde ich eher nicht so ernst nehmen. Das ist wahrscheinlich doch ein Zufallsprodukt, aber der Rest ist sehr konsistent und man kann also wirklich da sehr viel erreichen. Und nun, weil man sich das ja alles nicht merken kann, Sie haben ganz leichten Zugang zu all diesen Daten über das Internet. Unsere österreichischen Leitlinien finden Sie es unter www.kup.at. Wie gesagt, die lesen es locker irgendwann am Sonntag am Nachmittag zwischen Café 1 und Café 2. Da müssen schon einen Urlaub nehmen, wenn Sie studieren wollen. Das ist eine sehr wichtige Internetnummer, um die verifizierten Blutdruckapparate sich anzuschauen. Viele unserer Patienten messen selbst. Manche kaufen sie das übers Internet von irgendeinem Anbieter um 12 Euro oder sowas. Die messen wahrscheinlich falsch. Das hat keinen Sinn. Man muss zertifizierte Geräte verwenden. Und da wäre also der Volltext, wenn Sie den Text lesen wollen, dieser neuen europäischen Guidelines. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus